Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen.
Dann herzlich willkommen bei uns im ZELL und dem Podcast für lebenslanges Lernen, Herr Professor Weber, Mathematikprofessor an der Universität des Saarlands. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben. Wir wollen heute über Frauen in der Mathematik sprechen. Und vielleicht fangen wir mal kurz damit an, dass Sie uns schildern, wie Sie überhaupt auf das Thema gestoßen sind, wo der Anlass herkam, dass Sie das Thema interessiert hat.
Ja, gerne. Also wir haben bei uns in der Mathematik im November haben wir eine Ausstellung konzipiert. Women of Mathematics Feed Visionary. Das war zusammen mit dem Gleichstellungsbüro hier von der Universität des Saarlandes. Und da war unser Ziel, zum einen Porträts von weiblichen Mathematikerinnen zu zeigen und zum anderen aber auch ein bisschen die Schönheit der Mathematik zu zeigen. Also eigentlich gleich mit zwei Vorurteilen aufzuräumen, um das mal gleich vorab zu sagen. Frauen können keine Mathematik und Mathematik sind nur langweilige Formeln. Mit den beiden wollten wir ein bisschen aufräumen.
Und das im Kontext von einem Drittmittelprojekt oder?
Richtig, genau. Das wurde alles finanziert von dem SFB TRR 195. Das ist ein Verbundprojekt von Saarbrücken, Kaiserslautern und Aachen und noch weiteren Unis. Und in diesem Verbundprojekt haben wir einfach festgestellt, wie viele tolle Mathematikerinnen wir haben. Und es gibt eine Ausstellung, die heißt Women of Mathematics Around the World. Und da wollten wir uns dranhängen und wollten also auch zeigen, dass wir auch lokal dazu beitragen können und haben dann so große Aufsteller produziert. Die sind etwa 2 Meter hoch und da werden dann Porträts von unseren eigenen Forscherinnen abgebildet.
Und gab es in dem Kontext des Projektes auch schon junge Nachwuchswissenschaftlerinnen, die sich daran direkt beteiligt haben?
Genau, das geht über alle Altersgruppen, über alle Statusgruppen. Das heißt, wir haben Professorinnen dabei, dann haben wir Juniorprofessorinnen, Postdocs, Doktorandinnen. Also alle Levels sind mit da vertreten.
Wie ist denn die Situation heute insgesamt? Ich habe zumindest gelesen, unter den Studierenden haben wir fast halbe inzwischen in der Mathematik. Und wie geht's dann weiter?
Ja, es gibt ja leider dieses Phänomen der Leaky Pipeline, also dass einfach dann die weiblichen Studierendenzahlen immer weiter zurückgehen. Also beim, wie Sie sagen, am Anfang vom Studium ist noch etwa 50-50 und dann halbiert sich's immer bis zum nächsten Schritt in etwa. Also bei den Promotionen hat man dann ich glaube, die letzten Zahlen, die ich irgendwo gesehen habe, waren irgendwie 25% und danach kommen dann 16% unter den Professorinnen. Also das heißt, es wird immer deutlich weniger. Ja.
In der Uni des Saarlandes leider auch, habe ich nochmal geguckt. Ja. Was haben wir, fast 20 Mathematikprofessuren und 3 Frauen dabei oder so?
Genau, ja.
Ja, genau. Ist es ein Phänomen über die Zeit? Also meinen Sie, das muss sich jetzt einfach auswachsen oder ist es was, was irgendwie eine Stabilität mitbringt, auch obwohl wir schon länger viele Studentinnen haben, die dann eben unterwegs in der Karriereleiter verloren gehen?
Also wenn man sagen könnte, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, dann könnte man sich irgendwie bequem zurücklehnen, aber ich glaube, so ganz so einfach ist es leider nicht. Also es ist schon was, dass man, wo man auch wirklich viel tun muss. Und ich glaube, da muss man sich viel über diese Bilder Gedanken machen. Was ist eigentlich Mathematik? Was vermittelt das? Und ich glaube, da ist in der Gesellschaft doch noch sehr weit verbreitet, dass das ein eher männliches Gebiet ist. Überhaupt die ganzen MINT-Fächer ist irgendwie männlich konnotiert. Und ich glaube, daran hat sich vielleicht ein bisschen was geändert, aber noch nicht so weit, dass es wirklich flächendeckend völlig normal ist, dass man auch als Frau in diese MINT-Fächer geht. Ich glaube, an der Universität sind wir da natürlich offen für so Sachen. Das ist aber diese gewisse Blase, in der man dann da irgendwie vielleicht lebt. Aber trotzdem gibt es anscheinend immer noch dieses Phänomen. Und ich sehe jetzt nicht, dass das in 10 Jahren, dass wir da überall Hälfte haben.
Aber die Vorbilder sind sicherlich eine ganz wichtige, haben eine wichtige Funktion. Ne? Das wissen wir ja auch von anderen MINT-Fächern. Wenn irgendwo mal eine Professorin oder auch nur eine Doktorandin auftaucht, dann entsteht das Gefühl, dass man das auch machen kann.
Absolut. Und das war auch genau dieser Sinn von dieser Ausstellung, diese Role Models, dass man einfach aufzeigt, es gibt viele Frauen, die diesen Weg schon gehen, die den erfolgreich gehen und mit Lust und Leidenschaft. Und dass man da einfach dann das personalisiert, indem man wirklich ganz konkrete Gesichter zeigt. Und ich fand das tatsächlich selbst auch beeindruckend. Wir haben diese Ausstellung hier im Günter-Hotzer-Saal auf dem Campus gemacht und haben die auch wirklich so in einem Rund angeordnet. Und wenn man sich dann da reingestellt hat in dieses Rund und die angeguckt wird von diesen ganzen Forscherinnen, das ist schon beeindruckend. Man steht wirklich in dieser Menge und da habe ich auch vielleicht gemerkt, als Mann stehe ich jetzt hier und schaue in diese weiblichen Gesichter, wie sich das vielleicht umgekehrt manchmal anfühlen kann. Und ich habe beobachtet, dass wirklich während diese Ausstellung lief, häufiger Studentinnen sich auch da eben genau hingestellt haben. Ich weiß nicht, was in deren Kopf vorging, aber die Hoffnung ist natürlich, dass in deren Kopf vorging, dass man da Role Models hat und dann selber auch diesen Weg gehen kann und möchte.
Mhm. Können Sie uns denn von der Ausstellung noch ein bisschen berichten? Vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele.
Ja, gerne. Also diese Ausstellung, die lief 3 Wochen. Wir haben die 2 Wochen hier auf dem Campus gehabt und 1 Woche in der Stadt, weil wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall auch die nicht-universitäre Bevölkerung da mitnehmen. Und wir haben also, wie gesagt, diese Porträts gezeigt und dann aber auch noch bunte Bilder von der Mathematik, wo wir versucht haben, Formeln dann eben grafisch darzustellen. Für die Eröffnung, da haben wir Frau Nicola Oswald gewonnen, die ist in Würzburg, die studiert tatsächlich, die forscht an dieser Gender-Frage in der Mathematik. Die hatte also sehr großes Wissen und die hat dann ganz tollen Eröffnungsvortrag gegeben. Der wurde auch sehr gut besucht. Und dann kam der Saarländische Rundfunk auch und hat dazu einige Porträts gemacht. Und wir haben dann auch von den Doktorandinnen, die auf den Porträts stehen, 2 da gehabt, die dann auch ein paar Interviews gegeben haben. Und das war eigentlich, glaube ich, auch ganz schön zu sehen, dass diese Porträts wirklich leben und echte Menschen dann daneben stehen.
Sind das alles lebende, also heutige Mathematikerinnen, die Sie porträtiert haben oder haben sich auch mit historischen Figuren beschäftigt?
Nee, das waren alles lebende Personen, also alles aktive Forscherinnen bei uns in diesem Forschungsbereich.
Spielen denn die Vorbilder über die Jahrhunderte, wenn man das so sagen kann, oder seit zumindest Frauen auch studieren dürfen, spielen die da eine Rolle? Sind das auch Vorbilder oder Personen, mit denen sich heutige Studentinnen auseinandersetzen?
Also ich weiß nicht genau, wie viel Einzelpersonen sich dann immer mit der Historie da auseinandersetzen, aber ich denke, dass generell viele Menschen machen den Blick zurück in die Geschichte und das inspiriert sie. Und da gibt's auch einige wirklich sehr beeindruckende Persönlichkeiten, Emmy Noether oder Sofia Kowalewskaja. Das sind also tolle Wissenschaftlerinnen aus der Vergangenheit. Und wenn man sich deren Biografien anguckt, das kann schon sehr inspirierend sein. Und die werden ja auch heute geehrt. Also zum Beispiel Emmy Noether. Es gibt von der DFG gibt's ein Programm, das Emmy Noether Programm, das ist nach ihr benannt. Es gibt Noethersche Ringe. Also es gibt viele Sachen, die nach ihr benannt sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das für viele dann auch wirklich inspirierend ist.
Wie ist es denn auf der wissenschaftlichen Ebene? Also die Ergebnisse, die Forscherinnen beitragen, spielen die dann tatsächlich in der Forschungspraxis oder in ihrer Lehrtätigkeit eine Rolle?
Also von heutigen Forscherinnen auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt auch in meiner eigenen Wahrnehmung nicht sagen, dass es da irgendwelche Resultate mehr oder weniger Gewicht haben. Also das ist ja eigentlich das Gute bei der Mathematik eigentlich, dass sozusagen die Ergebnisse irgendwie auch für sich sprechen. Also wir haben da ja wenig Diskussionsspielraum, sondern wenn man was gezeigt hat, hat man es halt gezeigt. Und wenn jemand tolle Ergebnisse macht, dann sind die Ergebnisse einfach da. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass da auch immer noch viel getan werden muss. Zum Beispiel die Fields-Medaille, unsere wichtigste Auszeichnung in der Mathematik. Es gibt ja keinen Nobelpreis, sondern für uns ist die Fields-Medaille das höchste. Die wurde bisher in der gesamten Geschichte erst 2-mal an Frauen vergeben. Und das ist natürlich schon was, wo man sagt, also da müsste auch die Wahrnehmung aus der Community eine andere sein.
Mhm. Aber es ist ja tatsächlich so, dass dieses Vorurteil, dass Frauen das irgendwie nicht so gut können, sich so wahnsinnig hartnäckig hält. Ist es denn in Ihrer Wahrnehmung zumindest so, dass das eher so ein Problem der Gesellschaft ist oder der öffentlichen Wahrnehmung? Oder ist es wirklich auch in der Mathematik selber noch ein Problem?
Also ich würde jetzt mal sagen, dass es vielleicht eher in der Gesellschaft hauptsächlich das Problem ist. Aber natürlich ist die mathematische Gemeinschaft auch ein Teil der Gesellschaft. Und wenn man jetzt dann wirklich ins Detail guckt, woran liegt das vielleicht, dass Frauen dann eben nicht die Promotion einschlagen oder danach sogar auf eine Professur kommen, da muss man vielleicht zum Beispiel auch in dann die Berufungskommission reingucken. Und da gibt's ja auch diesen Effekt von Unconscious Bias, dass man also einfach unterbewusste Vorurteile hat, die man vielleicht selber gar nicht möchte, dass die da sind, aber die sind vielleicht doch irgendwie da. Und ich stelle das selber fest in meiner Community. Es gibt sehr viele weiße, junge, heterosexuelle Männer, die genauso sind wie ich und deshalb, da finde ich nett von denen. Das ist also leicht für mich, da einfach Freunde zu finden und Leute zu finden, die gleichartig sind. Und wenn ich mir dann angucke, dass auf einer Konferenz nur eine einzige Frau dann mal da ist oder nur 2, dann ist es für sie natürlich schon deutlich schwieriger, sich zu vernetzen. Und wenn man diese Netzwerke nicht hat, ist es vielleicht manchmal schwerer, an Forschungsprojekte zu kommen, Ideen einfach auszuarbeiten Drittmittelanträge zu stellen und auch in den Berufungskommissionen dann entsprechend auf Platz 1 gesetzt zu werden.
Also Sie würden schon sagen, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo man es einfach gar nicht mehr diskutieren muss, was ja auf der Seite der mathematischen Ergebnisse, wie Sie es eben dargestellt haben, eigentlich sehr schön ist, ne? Dass man sagt, dass, wie Sie es gesagt haben, es ist dann halt da und dann ist eigentlich auch egal, wer es gesagt hat, aber auf dieser Ebene der Karrierewege, der Sichtbarkeiten, der Preise bleibt die Diskussion uns noch erhalten. Kann man so sagen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, da sollte man auf jeden Fall dann noch weiter drüber nachdenken und auch sich da engagieren. Es gibt ja von der DMV, das ist die Deutsche Mathematikervereinigung, da gibt es eine Bestrebung, das umzubenennen in Deutsche MathematikerInnenvereinigung oder dass man zumindest das irgendwie nicht nur auf das Männliche bezieht. Also da allein an solchen Sachen sieht man schon, dass man da auch noch viel machen muss. Es gibt auch eine Fachgruppe von der DMV, von dieser Deutschen Mathematikervereinigung, wie sie noch heißt, die sich genau mit diesem Aspekt beschäftigt. Und ich denke, das sind alles Sachen, die müssen auf jeden Fall noch getan werden. Und auch im Lokalen. Wir haben ja hier auch lokale Programme, zum Beispiel das Unicamp oder Mentoring-Programm, wo wirklich aktiv versucht wird, junge Frauen darin zu bestärken, dass sie den Weg gehen können, wenn sie das einfach wollen.
Genau, das Unicamp läuft jetzt gerade. Diese Woche haben wir, ich glaube, über 20 Mädchen aus dem 8. und 9. Schuljahr hier am Campus, die sich die Schülerlabore angucken können. Auch die Mathematiker betreiben ein Schülerlabor, um den Zugang zur Mathematik da zu ermöglichen. Und das, in dem Fall sind es nur Mädchen, aber das sind ja sonst auch Angebote für alle. Genau, vielleicht gehen wir nochmal zu dem zweiten Teil der Ausstellung, die Schönheit der Mathematik, haben Sie vorhin gesagt. Vielleicht können Sie uns das nochmal darstellen. Sie haben versucht, mit Grafik zu arbeiten, letztlich mit künstlerischen Mitteln das darzustellen, was die Mathematik sonst in einer hohen Abstraktion bearbeitet. Was war da der Angang?
Also diese Bilder, die haben wir nicht selber erstellt, sondern die kommen von einer Ausstellung, die nennt sich Imaginary. Die wurde ursprünglich gestaltet von dem Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach. Das ist eins der berühmtesten Institute weltweit, liegt im Schwarzwald. Und das hat sich zur Aufgabe gestellt, die Mathematik einfach auch ein bisschen unter die Leute zu bringen und sichtbar zu machen. Und ich glaube, was ein großes Missverständnis ist, dass viele denken, Mathematik sei trocken, langweilig, formelhaft. Aber also niemand würde Mathematik betreiben, wenn da nicht Leidenschaft dahinter wäre. Also das heißt, wir alle haben da Bilder im Kopf, haben da Vorstellungen, haben da eine Leidenschaft dafür. Und mit den Formeln, das kann man sich eigentlich so vorstellen wie in der Musik. Es gibt ja das Notenblatt, da sind die ganzen Noten drauf. Wenn Sie sich das angucken, das hört sich kein bisschen schön an. Aber wenn man weiß, wie man das lesen muss, wie man diese Noten einfach umsetzt in Musik, dann ist das einfach was richtig Schönes. Und so ist es eigentlich für uns auch mit Formeln zum Beispiel. Wenn da eine Formel steht, das ist für uns, hat die halt eine Bedeutung. Das ist nicht einfach nur irgendwelche Symbole. Und das wird durch diese Bilder ausgedrückt. Da wurden zum Beispiel algebraische Flächen gezeigt. Das heißt, man hat eine bestimmte Formel und dann wird gesagt, alle Punkte im dreidimensionalen Raum, die diese Gleichung erfüllen, die werden jetzt einfach eingefärbt. Und dann entstehen so Sachen wie eine Zitrone oder ein Herz und so weiter. Also das sind einfach greifbare Bilder dann.
Mhm, schön. Die Mathematik kommt ursprünglich aus der Philosophie, richtig?
Das ist sicherlich einer der Ursprünge, ja.
Ja. Mhm. Also ist es einfach eine Art, über die Welt nachzudenken und das zu formulieren, was man da sieht? Kann man das so sagen?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, die Mathematik, die hat ja so ein bisschen die Mittlerrolle zwischen dem geisteswissenschaftlichen oder philosophischen Denken an der Stelle, aber auch dem naturwissenschaftlichen auf der anderen Seite. Also Mathematik ist sicherlich auch immer ein Werkzeug. Man braucht das in der Physik, Biologie, Chemie, um die Formeln da zu beschreiben, die Prozesse in der Natur zu beschreiben. Aber die Mathematik ging immer schon darüber hinaus. Sie war nie nur das reine Werkzeug, sondern eben auch einfach eine Schule des Denkens an sich, Logik oder einfach was man sich vorstellen kann. Und das genießen wir sehr, dass wir die Freiheit haben, auch einfach unseren Gedanken da freien Lauf zu lassen, wie die Philosophie, dass wir da einfach bestimmte Dinge uns überlegen, ohne genau immer benennen zu müssen, wo der verwertbare Nutzen davon ist, sondern dass man auch einfach mal wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen kann.
Und das ist der Reiz, von dem Sie vorhin gesprochen haben, oder das, was einen dann so anfixt, dass man die Sachen zu Ende denkt, bis es nicht mehr weitergeht?
Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, da gibt es verschiedene Motivationen für verschiedene MathematikerInnen. Es gibt sicherlich die einen, die wirklich ganz konkrete naturwissenschaftliche Probleme lösen wollen, die auch aus der Physik kommen und dann da vielleicht was beschreiben wollen. Es gibt aber auch andere, die sich sehr in der Grundlagenforschung eingerichtet haben, die wirklich einfach ganz abstrakte Sachen verfolgen und sich gar nicht so groß darum kümmern, ob das was für die Welt, was das damit zu tun hat. Das Interessante ist aber, dass man tatsächlich gar nicht so selten dann diese völlig abstrakten, losgelösten Gedankengänge, dass die irgendwann später Nutzen haben. So haben wir zum Beispiel Beispiele, wo jemand wirklich komplett abstrakte Forschung gemacht hat, Vaughan Jones, und hat dann bestimmte Polynome entdeckt. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Polynome bestimmte Knoten gut beschreiben, die man wiederum eigentlich auch braucht, wenn man DNA entschlüsseln möchte. Mhm. DNA sind ja solche Stränge, die miteinander irgendwie verworren sind. Und da kann man dann die Knotentheorie im Grunde benutzen, um das zu beschreiben. Und da war dann aus dieser ganz abstrakten Forschung kam auf einmal ein praktischer Nutzen auch raus.
Mhm, schön. Und die Zusammenarbeit mit der Kunst, die jetzt in dieser Ausstellung dargestellt wurde, ist das eigentlich eine neue Idee oder gab's, wissen Sie das? Gibt's das schon länger, dass man solche, ja, letztlich Verbindungen in ganz andere Darstellungsformen oder irgendwie auch Verständnisse der Welt dann irgendwie zusammenbringt?
Also ich denke, dass da schon immer eine wechselseitige Faszination war. Es gibt ja auch zum Beispiel Escher, der diese Bücher geschrieben hat, die oder Bilder gemalt hat, die ja auch ja viel geometrische, logische Struktur eigentlich haben, wobei der Witz bei ihm ja dann oft ist, dass er dann mit der Logik dann bricht und dann kommt was rein, was eigentlich nicht sein kann. Also das heißt, ich glaube, dass aus der Kunst auch immer eine Faszination für die Mathematik da war. Und umgekehrt kenne ich sehr viele Leute, die persönlich Kunst betreiben. Also ich selbst zum Beispiel mache ja auch viel Musik und gerade dieses Mathematik und Musik ist sicherlich auch was man einfach viel sieht. Wenn man das jetzt ganz konkret wissenschaftlich untersuchen will, also es gibt sicherlich auch immer mal Untersuchungen, die Mathematik und Musik dann zusammenbringen wollen. Ehrlich gesagt habe ich da jetzt noch nicht so viel richtig Tiefsinniges gesehen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt in den Werken von Johann Sebastian Bach unbedingt die Mathematik rauslesen muss. Aber es ist sicherlich wahr, dass man zum Beispiel in der Mathematik und auch in der Musik sehr oft unsprachlich denkt, sondern man denkt eher in Strukturen, in Mustern, in bestimmten Wiederholungen, die man gar nicht unbedingt immer gleich in Worte fassen kann. Und da ist vielleicht sogar auch ein ähnliches Denken dann, eine Faszination für Struktur und Muster.
Und ja, dann interessanterweise auf beiden Ebenen eigentlich was Emotionales dahinter.
Das ist richtig, genau. Also das ist sicherlich wichtig, dass man das merkt, dass in der Mathematik eben auch viel Emotionales und Lust dabei ist. Ich habe mal meine Kollegen und Kolleginnen mal ein bisschen gefragt, wonach entscheidet ihr eigentlich, woran ihr forscht und wann ihr dann aufhört und das zum nächsten geht. Und ganz oft sind das extrem irrationale Argumente. Also einfach, worauf ich gerade Lust habe oder wenn ich daran nicht mehr Lust habe, dann lasse ich's. Also sicherlich braucht man da auch eine gewisse Frustrationstoleranz und muss auch manchmal weitermachen, wenn man jetzt gerade nicht Lust drauf hat. Aber irgendwie schwebt immer im Hintergrund diese Hoffnung, dass man es löst und dass man das Ergebnis dann hat und dass man auf einmal ganz klar sieht, wie die Dinge sind. Und dass dieses Gefühl, wenn man dann wirklich das rausgefunden hat, wonach man gesucht hat, das kann sich über Tage, Wochen oder sogar Monate und Jahre ziehen. Aber wenn man das dann gelöst hat, das ist ein unglaubliches Euphoriegefühl, was man sehr selten dann in dem Maße hat.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht können Sie jetzt noch ein bisschen mal in Ihre Berufspraxis mitnehmen. Wie stellen wir uns das vor, als Mathematiker oder eben Mathematikerin zu arbeiten?
Eigentlich ist es relativ unspektakulär. Wir merken das immer bei diesem Tag der offenen Tür. In der Chemie, da kann man es knallen lassen. In der Physik gehen irgendwelche Lichter an und aus oder Laser. Bei uns in der Mathematik, wir arbeiten im Wesentlichen einfach ja nur mit unserem Kopf und Zettel und Stift. Ich stehe dann auch oft an der Tafel und schreibe dann da irgendwelche Sachen dran, irgendwelche Zusammenhänge, arbeite mit anderen Leuten, wir stehen dann davor. Aber es ist sehr viel, dass man dann für sich alleine am Schreibtisch sitzt, bestimmte Sachen liest. Und dann versucht, Analogien zu ziehen. Also ich lese irgendeinen Artikel und sehe, ah, Moment mal, das Problem, was er oder sie da behandelt hat, ist doch so ein bisschen so ähnlich wie das, was ich auch gerade mache. Vielleicht kann man das ja übertragen. Und wenn das funktioniert, dieses Übertragen, dann kommt man meistens einen Schritt weiter.
Und Zettel und Stift, sind das wirklich noch Zettel und Stift oder dann doch Computer heutzutage?
Na, ich würde sagen, in der abstrakten Mathematik ist es schon meistens wirklich Zettel und Stift. Also wir setzen den Computer schon auch ein, aber ich habe sehr viele handschriftliche Notizen zu allem Möglichen. Und wenn ich mich mit KollegInnen austausche über Mathematik, dann machen wir das ganz oft tatsächlich auch lustigerweise handschriftlich. Also wir haben dann vielleicht ein iPad, auf das wir dann elektronisch schreiben, aber es ist handschriftlich und man schickt seine handschriftlichen Notizen rüber.
Das ist natürlich bei Formeln auch ein bisschen schwieriger, ne, die einzutippen, als sie per Hand zu schreiben.
Das stimmt, wobei es da ein sehr gutes Programm gibt, LaTeX heißt das. Das wurde extra entwickelt, um Formeln besonders gut darzustellen. Muss man ein bisschen so eine Art Programmiercode dafür schreiben, aber das haben MathematikerInnen auch sehr im Blut, diese ganzen Formeln. Das führt sogar manchmal lustigerweise dazu, dass wenn man in einer E-Mail jemandem was schreiben möchte, dass man dann diesen Code benutzt, also diese Programmiersprache, und die andere Person das sozusagen für sich entschlüsselt im Kopf, ohne dass man das eingeben muss, weil man einfach weiß, was der Code bedeutet.
Schön. Vielleicht können Sie uns noch kurz was zu dem Sonderforschungsbereich erzählen, in dem Sie jetzt konkret arbeiten und aus dem ja die Idee dieser ganzen Thematik der Frauen in der Mathematik jetzt erstmal rausgekommen ist.
Ja, dieser Sonderforschungsbereich, das ist in Transregio, der läuft seit 2007 und da erforschen wir Computeralgebra. Das heißt, wir benutzen Computermethoden, um abstrakte mathematische Probleme zu lösen, und schreiben dafür eine eigene Software. Man muss, wenn man Computer einsetzt in der Mathematik, da denken ganz viele auch erstmal an Numerik. Das heißt, man hat irgendwelche Resultate, kann sie nicht ganz exakt lösen und versucht es dann annäherungsweise. Das ist also was auch sehr viel eingesetzt wird in der Industrie oder so. Sowas machen wir aber nicht, sondern wir arbeiten symbolisch. Das heißt, wir haben wirklich bestimmte Gleichungen, sowas wie a² plus b² gleich c². Und dann möchte man das zum Beispiel jetzt nach a auflösen, ja. Da müsste man also b² auf die andere Seite bringen und so weiter. Und genau dieses auf die andere Seite bringen und irgendwelche Umformungen machen, das macht sozusagen der Computer für uns.
Mit etwas komplexeren Formeln vermutlich.
Ja, das sind dann schon ein bisschen mehr Zeilen an Code, ja.
Ist es denn im Rahmen dieses Sonderforschungsbereichs gelungen, Mathematikerinnen spezifisch anzusprechen? Denn das war ja auch ein Ziel der Ausstellung, dass man eben auch Leute dafür begeistern kann, dort konkret tätig zu werden.
Ja, also in diesem Sonderforschungsbereich sind unsere Zahlen tatsächlich besser als im Rest der Mathematik, aber bei 50-50 sind wir da trotzdem auch nicht. Aber es ist schon interessant, wie man da wirklich sieht, eben wieder dieses Thema mit den Role Models. Wir haben unter den PI, also den Principal Investigators, haben wir mehrere Frauen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Zahl ist, aber müsste irgendwas so 6, 7, 8 sind das. Und dadurch sieht man dann schon, dass diese weiblichen Professorinnen dann durchaus auch wieder mehr weibliche Doktorandinnen anziehen. Also dieser Role-Model-Effekt, den gibt's da auf jeden Fall. Ich habe zwar jetzt in meiner eigenen Gruppe zum Beispiel auch eine Doktorandin, also das beschränkt sich jetzt natürlich nicht darauf, dass dann
dann wäre es auch zu langsam, wenn man da komplett
richtig
aufsetzen müsste, ja.
Und ganz so simpel ist es ja dann auch nicht, dass jetzt Frauen nur weibliche Betreuerinnen haben wollen. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein positiver Effekt, dass man sich das aussuchen kann, auch eine Betreuerin zu haben, und dass man dann eben auch weiß, wenn man sich dann austauscht, da werden mehrere Frauen auf dieser Konferenz sein, auf diesen Tagungen, und das ist schon für viele, senkt das einfach dann die Hürde, bei uns mit einzusteigen.
Okay, also ich wäre tatsächlich mit meinen Fragen schon durch, aber ich weiß nicht, haben Sie noch einen Punkt mitgebracht, den Sie gerne noch darstellen wollten?
Also ich glaube, was mir wirklich sehr wichtig ist, ist, dass man nicht immer so in diesen Boxen denkt, also dass man sagt, ganz klassisch sagt man ja, ich bin der naturwissenschaftliche Typ oder ich bin der sprachliche Typ, und das grenzt eigentlich dann quasi auch vor allen Dingen immer zu dem anderen ab. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ich bin der sprachliche Typ, das bedeutet, ich interessiere mich für Sprache, Musik, Gesang, wie auch immer, aber das heißt sofort, dass ich mich dann automatisch nicht interessiere für Naturwissenschaften, Mathematik, Logik und so weiter. Und das, finde ich, sollte man einfach für sich aufbrechen. Also man kann sich für Mathematik interessieren und sich für Sprache interessieren oder für Musik. Man kann sich auch für bestimmte andere Fächer innerhalb, sagen wir, man macht die Physik oder so, und dann kann man sich aber auch trotzdem ja auch für die Mathematik interessieren. Also auch da sind die Übergänge fließend. Man sollte einfach, finde ich, sich nicht so sehr in solche Boxen selbst auch pressen lassen, sondern einfach seiner eigenen Neigung danach gehen und die dann auch hoffentlich einfach ausleben und Spaß dabei haben.
Und dafür gibt's ja sehr viele Vorbilder in früheren Zeiten, ne? Also die, was man so Universalgenie sagte, die haben sich ja auch immer für alles interessiert.
Und das stimmt.
Diese Kategorisierung ist eigentlich eine sehr moderne Idee. Ja, also ich würde auch denken, dass die Mathematik wirklich eine große Möglichkeit hat, sich in, sagen wir mal, beide oder viele Richtungen zu vernetzen und diese übergeordneten Strukturen mitzudenken, ne, die dann wieder sich in Sprache genauso abbilden können.
Also,
Sprachtheorie zum Beispiel.
Ja, absolut, absolut. Also ich habe zum Beispiel selbst in meinem Studium auch ein Nebenfach Logik gemacht.
Ja.
Und das ist dann die mathematische Logik von Gödel. Und das ist aber teilweise sehr philosophisch. Da kann man quasi mathematisch zeigen, dass eine Theorie nicht über sich selbst nachweisen kann, dass sie keine Widersprüche erzeugt. Und das ist natürlich erstmal was auch sehr Philosophisches. Also kann ich eigentlich in meinem eigenen Denken erkennen, ob ich irgendwo einen Denkfehler habe? Und da sagt quasi die mathematische Logik in ihrer eigenen Sprache halt, dass es nicht geht. Also insofern, wenn man Lust darauf hat, diesen logischen Aspekt eben in Philosophie umzuwandeln, dann kann man sich da schon austoben.
Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Interesse geweckt haben, entweder bei unseren Hörern oder bei deren Kindern, Enkeln, was auch immer sich anbietet, die Mathematik nochmal mit einem anderen Blick anzugucken. Und genau, im Rahmen unserer Idee des lebenslangen Lernen, denke ich, gehört die Mathematik auf jeden Fall dazu als etwas, wo man sich ja in jedem Lebensalter nochmal mit beschäftigen kann. Gut, dann ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und vielleicht finden wir nochmal einen anderen Anlass, uns zu sprechen.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.